Ja, ich darf Sie auch nochmal, darf euch auch nochmal alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, es ist schön, dass wir auch als Gemeinde wieder zusammenkommen dürfen, um auch als Gemeinde ja diese besondere Begegnung mit unserem Herrn Jesus Christus zu haben. Ja, Benjamin hat es ja vorhin schon angekündigt, wir machen im Timotheusbrief weiter. Und vor allen Dingen hat er ja gesagt, heute ist ein spannendes Thema. Ja, in der Tat, es ist ein spannendes Thema, es ist ein heikles Thema. Ein Thema, das schon viele Gemüter erhitzt hat und immer noch erhitzt. Nicht ein Thema, über das schon viel diskutiert worden ist und wahrscheinlich immer noch viel diskutiert wird. Aber hören wir zunächst mal auf diesen Text. Also 1. Timotheus Kapitel 2, es sind die Verse 8 bis 15. Da schreibt der Apostel Paulus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sie schmücken, nicht mit Zöpfen oder Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie es sich ziemt den Frauen, die da Gott Seligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit oder auch mit aller Unterordnung. Einer Frau aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Denn Adam ist am ersten gemacht, danach Eva. Und Adam ward nicht verführt, die Frau aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt. Sie, die Frau, wird aber selig werden durch Kinderzeugen, so sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass du mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns dieses Wort, dieses spannende Wort auftut. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest und dass du uns auch die rechte Wachsamkeit und Konzentration schenkst, dass wir das wirklich verstehen, was du uns heute durch diesen Text sagen möchtest. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder all die Ehre geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist ja ein Text, den man in manchen Kreisen kaum noch vorlesen darf. Nicht, das ist ja ein Text, man hat so den Eindruck, der gar nicht mehr so in unsere heutige Gesellschaft hineinzupassen scheint. Aber egal, wie man jetzt zu diesem Text steht, in einem Punkt ist man sich einig, dass dieser Text die Probleme anzieht. Ja, wie hat einer mal gesagt, wie Pflaumenkuchen im September die Wespen anzieht. Nicht, da hast du gerade eine verscheucht und schon kommen drei neue dafür wieder. Und es ist schon erstaunlich, was alles so um diesen Text herum schwirrt. Nicht allein die Sprache ist ja für uns schon ein wenig schwierig. Das ist einfach ja, so heute nicht mehr unbedingt unsere Sprache. Nicht, und dann als nächstes die Paulus-Klischees, die da hochkommen. Nicht angefangen von Männerdominanz bis hin zur Frauenfeindlichkeit. Man hat ja den Eindruck, der Apostel Paulus müsste sich quasi nach jedem Halbsatz entschuldigen. Ja, und dann das, was er alles hier schreibt, wie er das begründet, nicht? Das wird ja begründet mit dem Verhalten von Adam und Eva. Und dann diese ganz besondere Funktion der Eva, nicht? Wo man auch wieder den Eindruck hat, nicht? Dass das Kinderkriegen, das Kinderbekommen wird ja mit Seligkeit verbunden. Nicht? Und dann stellt sich noch die Frage ab, wie viele Kinder dann, aber wie gesagt, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen. Nicht dann, inwieweit muss man den geschichtlichen Hintergrund mit einbeziehen, inwieweit muss man die Kultur mit einbeziehen von damals. Also unendlich, in Anführungsstrichen Wespen ohne Ende. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen ist es ganz entscheidend bei diesem Text, ist es ganz entscheidend, in welchem Geist ich an diesen Text herangehe. Ganz entscheidend, in welchem Geist ich an diesen Text herangehe. Ich kann natürlich sehr kämpferisch mich diesem Text gegenüberstellen. Ich kann natürlich sehr besserwisserisch gegenüber diesem Text auftreten. Nicht, ich kann natürlich auch zu euch sagen, liebe Gemeinde, nicht, dieser Text ist viel zu anstößig, überspringen wir einfach dieses Kapitel und machen dann bei den nächsten Versen weiter. Nicht, also ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt es bezüglich dieses Textes. Wir können aber auch, und das hoffe ich, wir können aber auch mit solch einer Grundeinstellung an diesen Text herangehen, dass der Heilige Geist unter bzw. in uns wirkt und dass der Wille Gottes auch bezüglich dieses heiklen Themas, dieses heiklen Textes, dass der Wille Gottes wirklich gut ist. Dann habe ich schon viel gewonnen. Dann kann ich zwar immer noch sagen, das eine oder andere habe ich nicht verstanden oder die Realität spricht andere Bände, aber ich habe zumindest schon mal diese Grundeinstellung, nicht, dass der Wille Gottes auch bezüglich dieses heiklen Themas gut ist. Und damit habe ich wirklich schon viel gewonnen. Bevor wir aber nun an dieses heikle Thema herangehen, nicht Männer, Frauen, Leitung, Lehre, Geschlechterfragen, alles wird ja hier angesprochen. Bevor wir an dieses heikle Thema herangehen, sind einfach einige wichtige Vorbemerkungen notwendig. Und zwar die erste Vorbemerkung, erstes Stichwort, Frauen im Neuen Testament. Und da sind ja die Evangelien so quasi die erste Adresse für uns, wo also sehr häufig Erfahrungen, Berichte, Begegnungen zwischen Jesus Christus und Frauen geschildert werden. Ja, wir kennen sie alle, Jesus Christus und die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus und Maria und Martha. Und die ersten Augenzeugen waren eben nicht die großen, wortgewaltigen Apostel, sondern es waren die Frauen. Nicht von Petrus wissen wir, dass er seine Frau selbst mitgenommen hat. Das kann man also im ersten Korintherbrief nachlesen. Und dann kommen wir natürlich zum Apostel Paulus, wohl die schillerndste Figur, was Frauen betrifft. Nicht, und wir wissen, dass er in der heutigen Zeit kein allzu gutes Image hat, was gerade die Frauenfrage anbetrifft. Aber wenn wir einmal mal hineinschauen, nicht wie der Apostel Paulus mit Frauen Gemeinde gebaut hat, nicht, dann stellt sich das doch ganz anders dar. Nicht zum Beispiel in Philippi mit der Lydia. Oder denken wir auch an Ehepaare, mit denen er zusammengearbeitet hat. Nicht das bekannteste Ehepaar, nicht Aquila und Priscilla. Und wenn wir dann noch bei Apostel Paulus noch einen Blick hineinwerfen in das letzte Kapitel des Römerbriefes, Kapitel 16, wo er mal ganz kurz ebenso in einer Grußliste all die Personen aufführt, die er da in Rom kennt. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, allein darunter 9 Frauen. Allein darunter 9 Frauen. Ja, und dann kommen wir zum Schluss noch zu diesen Pastoralbriefen, die wir ja zurzeit behandeln, eben diesen ersten Timotheusbrief. Nicht, und da tauchen wiederum Frauen auf, nicht Eunike und Loris. Nicht, und das waren ja gerade die geistlichen Kapazitäten im Leben des jungen Timotheus. Waren ja gerade die geistlichen Kapazitäten. Nee, und dann wissen wir noch aus dem Titusbrief, aus dem Kapitel 2, aus den Versen 3 bis 5, dass da der Apostel Paulus vom Lehren der älteren Frauen spricht. Also diese wenigen Beispiele sollen einmal genügen, um zu zeigen, welchen Stellenwert damals die Frauen bei Jesus Christus und bei den Aposteln gehabt haben. Also das war die erste wichtige Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist noch viel wichtiger. Und zwar, es ist enorm wichtig, wenn wir an dieses Thema rangehen, dass wir in den Ordnungen Gottes denken, reden und handeln. In den Ordnungen Gottes denken und reden und handeln. Etwas, ja, worin der Apostel Paulus ständig gedacht und gehandelt hat. Nee, und die erste Ordnung ist die Schöpfungsordnung, wie wir ja alle wissen, die Schöpfungsordnung. Und zwar, die also jetzt das meint, was in 1. Mose in den Kapiteln 1 und 2 festgelegt ist, nämlich die Gleichwertigkeit von Mann und Frau trotz ihrer Andersartigkeit. Ja, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau trotz ihrer Andersartigkeit. Und wer die Gesellschaftspolitik so der letzten, 5, 6, 7 Jahre beobachtet hat, der stellt fest, dass es eine Kampagne gibt, die wirklich Männer und Frauen bis tief in ihr Selbstverständnis hinein verunsichern will. Nicht, dass es also eine Kampagne, dass es also wirklich eine Kampagne gibt, nicht die vor allen Dingen die Unterschiede zwischen Mann und Frau aushebeln wollen. Nicht die Unterschiede zwischen Mann und Frau, worauf das gesamte geschöpfliche Leben beruht, aufgebaut ist. Ja, man muss sagen, es gibt also diese Kampagne, die die gesamte Architektur unseres menschlichen Zusammenlebens umkrempeln will. Nicht Stichwort Gender Mainstreaming. Nicht, und der lebendige Gott hat ganz bewusst und gewollt beide verschieden geschaffen. Ganz bewusst und gewollt. Und diese Schöpfungsordnung, liebe Geschwister, diese Schöpfungsordnung enthält jetzt für Christen einen weiteren Gedanken, der bei dem Apostel Paulus sehr, sehr wichtig ist. Nämlich das Geheimnis zwischen Mann und Frau. Und zwar in der ehelichen Gemeinschaft, in der Unterordnung und in der Hingabe. Nicht, das kann man alles sehr detailliert nachlesen im Epheserbrief, im Kapitel 5, ab Vers 21 wird das ja beschrieben. Nicht, das ist aber etwas, was wir auch bei unserem lebendigen Gott erkennen sollen. Dass nämlich Jesus Christus Gott und dass der Mann Jesus Christus als Haupt über sich hat. Und jetzt nimmt der Apostel Paulus genau dieses Bild bezogen auf die Frau und sagt nun, dass eben die Frau den Mann als Haupt über sich hat. So sagt er es jetzt. Das ist also das Erste, was wir also festhalten wollen, nicht diese Schöpfungsordnung Gottes, beschrieben also im 1. Mose in den Kapiteln 1 und 2. Aber mit dieser Schöpfungsordnung alleine war es bei Gott ja noch nicht zu Ende. Denn wir wissen, dass jetzt nach 1. Mose 3 dieser fundamentale Riss kam, der seitdem bis zum heutigen Zeitpunkt durch die gesamte Geschichte der Menschheit geht. So, damit aber nun, nachdem leider 1. Mose 3 passiert ist, das Leben weitergehen und erhalten werden kann, hat der lebendige Gott bis zu dem Zeitpunkt, nicht wo er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen will, quasi eine weitere Ordnung geschaffen. Benennen wir sie mal als Erhaltungsordnung. Und zwar genau das, was er in 1. Mose 3, Vers 16 sagt. Da sagt er nämlich, und dein Verlangen, also das Verlangen der Frau, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll dein Herr sein. Und wenn es hier heißt, er soll dein Herr sein, dann hat das also, liebe Geschwister, nichts mit Knechtschaft zu tun und auch nichts mit Zwang zu tun und auch nichts mit Missachtung zu tun und auch nichts mit Sklavenhaltung zu tun, sondern was der lebendige Gott auch für uns ist, was auch von ihm gesagt wird, dass er nämlich unser Herr ist. Und so kann jetzt nach dem Apostel Paulus die Unterordnung unter Jesus Christus geschlechtsspezifisch geschehen. Und zwar in der freiwilligen Selbstlosigkeit bezüglich der Frau. Und eine enorme Erleichterung in dieser Unterordnung, das heißt, dass sie die Führungsrolle des Mannes anerkennt, dass sie ihn ermutigt, dass sie ihn aktiv unterstützt, dass sie ihm den Rücken frei hält, dass sie ihm den Rücken stärkt und dass sie ihre gestalterische Aufgabe in Ehe und Familie wahrnimmt. Wenn es auf der anderen Seite, die Form der Hingabe des Mannes an das Leben der Frau gibt, so wie Jesus Christus sein Leben an die Gemeinde dahingegeben hat. Nur so funktioniert nach Paulus die Unterordnung unter Jesus Christus von Mann und Frau. Nicht auf der einen Seite wirklich diese freiwillige Selbstlosigkeit der Frau gegenüber ihrem Mann und diese enorme Hilfe nicht in dieser Unterordnung. Wie gesagt, wenn es auf der anderen Seite diese Form von Hingabe des Mannes an das Leben der Frau gibt, nicht so wie Jesus Christus sein Leben an die Gemeinde dahingegeben hat. Und diese beiden Ordnungen, liebe Geschwister, die brauchen wir. Die brauchen wir, um den Apostel Paulus zu verstehen, gerade was die Frauenfrage anbetrifft. Diese beiden Ordnungen brauchen wir. Und wir wissen ja, das ist der Knackpunkt heutzutage. Nicht, wovon war der Apostel Paulus bewegt? Wovon war er bewegt? Wie kann ich den Willen Gottes, der gut ist, tun? Und da war für den Apostel Paulus das Denken, das Reden und das Handeln in den Ordnungen Gottes enorm wichtig. So, das waren jetzt die Vorbemerkungen. Jetzt kommen wir zum Text. Der Apostel Paulus beginnt wie? Er sagt da nun, so will ich nun, das. Ein paar Verse weiter sagt er, so gestatte ich nun nicht, das. Wenn der Apostel Paulus, wenn Paulus das jetzt als Apostel so an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt, dann hat das nichts mit Altersstarrsinn zu tun. Nicht? Ansonsten ja ein nicht zu unterschätzendes Phänomen im Alter. Nee, es hat aber hier nichts mit Altersstarrsinn zu tun, wenn er das so sagt, so will ich nun. Sondern es hängt mit der apostolischen Autorität zusammen, die er von seinem Herrn verliehen bekommen hat. Und das heißt nichts anderes. Liebe Geschwister, wir haben es hier mit dem Willen Gottes zu tun. Und genau das ist der Punkt, an dem sich die Geister heute scheiden, dass man eben sagt, ja, der Apostel Paulus, auch ein Mensch wie du, wie ich, wie alle anderen, seine persönliche Meinung, nicht? Damals hat er das gesagt, damals hatten wir eine andere Zeit, eine andere Geschichte, eine andere Kultur und heute, dieser schöne Satz, heute müssen wir das alles halt anders sehen. Nein, wir haben es hier wirklich mit dem Willen Gottes hier zu tun. Wenn der Apostel Paulus das so sagt, so will ich nun. Ja, was will er nun? So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Du kannst jetzt jeden Satz, der jetzt kommt, den kannst du anders hören, wenn du willst. Diesen Satz kannst du jetzt so hören oder kann man jetzt so hören, dass man sagt, ja, das ist wieder ganz typisch Paulus. Wieder die Männer, die wortgewaltig beten sollen und dann gibt es da in der Gemeinde noch Frauen, die da geduldet werden und die gefällig schweigen sollen. Was für eine Ungleichbehandlung. Nicht nur, dieser Vers sagt überhaupt nicht, dass die Frauen nicht beten sollen. Er sagt überhaupt nicht. Du kannst den Vers aber genauso gut auch anders sehen und anders lesen. Du kannst nämlich sagen, dass Paulus nämlich sagt, dass die Männer, wenn er an sie denkt, leider ermahnen muss zu beten. Und es ist ja schon bemerkenswert. Es ist ja schon bemerkenswert, dass man so in manchen Gemeinden überwiegend ja betende Frauen findet. Also man hat so den Eindruck, dass der Apostel Paulus hier in der Tat den Kern, den Schwachpunkt vieler Männer ja angesprochen hat. Nämlich die Beziehung zu dem lebendigen Gott, nicht das Leben mit dem lebendigen Gott, auch durch Gebet in der Familie und in der Gemeinde auszudrücken. Nee, also es ist wirklich ein notwendiger Vers, weil das in der Tat ein zentraler Mangel in manchen Gemeinden ist. Nicht, dass eben man dort überwiegend dann betende Frauen findet und nicht eben Männer. Und deswegen sagt er, ist der Vers hier so zu verstehen, dass der Apostel Paulus sagt, ja, ich muss leider die Männer ermahnen, dass sie wirklich beten. Egal an welchen Orten sie sich jetzt finden. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde oder sonst wo der Mann sich gerade eben aufhält. Und dann heißt es hier, aufheben heilige Hände. Ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt eine Gebetshaltung mit gemeint ist, aber ich würde das jetzt mal hier mehr verstehen, hier, dass damit eine innere Haltung ausgedrückt wird. Dass ich mich sozusagen meinem Vater, dass ich konzentriert und Aufmerksamkeit mich meinem lebendigen Gott zuwende. Und dass das zusammenpasst, was ich meinem lebendigen Vater sage und was ich in der Tat bin. Also ich würde sagen, heilige Hände ist hier mehr ein Bild für heilige Herzen, so zu verstehen. Man sagt ja auch manchmal, an seinen Händen klebt Blut. Und damit meinen wir ja nicht in erster Linie, dass Sie, also die Hände, irgendwie rot verschmiert sind, sondern dass diejenige Person Schuld auf sich geladen hat. Und deswegen heißt es ja jetzt weiter, Sie sollen beten ohne Zorn. Man könnte jetzt in Klammern hinzufügen, im Herzen und ohne Zweifel. Das heißt nichts anderes als vertrauensvoll beten. Und wir wissen, dass gerade diese beiden Punkte, Zorn und Zweifel, ganz große, ganz schwere Gebetshindernisse sind. Und man kann sich das sehr gut vorstellen. Ausgerechnet in Lehrfragen und in irgendwelchen Gemeindeaufgaben, dass da sehr, sehr schnell Zorn und Zweifel hochkommen kann. Und das muss dann eben bereinigt, das muss dann eben ausgeräumt werden. Also es ist wirklich ein hochaktueller Vers, nicht, und eine ganz praktische Anweisung eben für die Gemeinde. Wie gesagt, ob der Apostel Paulus hier eine Gebetshaltung ausdrücken will, weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist auch nicht so die entscheidende Rolle, ob ich jetzt sitzend, kniend, stehend oder was es vielleicht sonst noch an Gebetshaltungen gibt. Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere Gebetshaltung natürlich meine innere Haltung ja noch unterstützt. Das schon. Ja, und jetzt kommt der Apostel Paulus zu den Frauen. Ich muss überhaupt sagen, es ist überhaupt das zweite Mal, dass ich jetzt hier über dieses Thema rede. Ja, das zweite Mal, vor zwei Wochen war es in der Gemeinde zu Wuppertal. Ja, also es ist für mich auch ziemlich neu. Und ich hoffe, dass ich das mit dem nötigen Feingefühl, mit dem nötigen Zartgefühl auch rüberbringen kann, wenn es jetzt nämlich um die Frauen geht. Ja, die Frauen, wie fängt ihr da an? Desgleichen, dass die Frauen in zierlichem Kleide mit Scham und Zucht sich schmücken, nicht mit Zöpfen, Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand, sondern wie sich ziemt den Frauen, die da Gottseligkeit beweisen wollen durch gute Werke. Was will der Apostel Paulus hier also sagen, ausdrücken? Sie, die Frauen, ja, sie sollen nicht durch Äußerlichkeiten, ja, sich in den Vordergrund stellen. Sie sollen nicht durch, ja, wie soll man sagen, nicht durch aufreizende Modegags, sollen sie sich irgendwie in den Vordergrund schieben, um dadurch die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und womöglich die Männer da auf andere Gedanken zu bringen. Nicht die Frauen, sie sollen zurückhalten, sie sollen nicht aufdringlich sein, sie sollen diskret, sie sollen taktvoll sein, sie sollen sich nicht selbst darstellend. Ja, sie sollen, ich sag's mal jetzt so, im guten Sinne sollen sie geschmackvoll und fein auftreten. Im guten Sinne. Ich denke da an die Lydia. Wir wissen, sie war eine Geschäftsfrau und sie hat mit Stoffen gehandelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie also im guten Sinne wirklich vornehm und fein gekleidet war und dass sie das womöglich auch beibehalten hat, nachdem sie zum Glauben gekommen ist. Deswegen sage ich, im guten Sinne wirklich geschmackvoll und fein auftreten. Und dann noch ein weiteres, sie soll auch weiterhin nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch demonstratives Hervorheben ihres Reichtums oder irgendwelcher modischer Extravaganz. Ich denke, das will der Apostel Paulus sagen, wenn er ja sagt, nicht mit Zöpfen, mit Gold oder Perlen oder köstlichem Gewand. Es geht also hier um den Auftritt der Frau, also alles, was da zusammengehört. Dass wir das nicht nur auf die Kleidung beschränken, sondern es geht um das gesamte Auftreten der Frau. Das spricht also hier der Apostel Paulus an und sagt, auftreten, wie es sich ziemt. Das heißt also im Grunde genommen nichts anderes, nicht als, dass man wirklich so auftreten soll, wie es angemessen ist, um ein gutes Zeugnis für Jesus Christus abzugeben durch gute Werke oder durch Dienste der Nächstenliebe. Und nicht, liebe Geschwister, und nicht, wie es eine verstaubte Tradition vorschreibt. Und nicht, und ich denke, da haben manche hier unter uns schon die Erfahrung gehabt, und nicht, wie es sich irgendwelche Ältesten in den Hinterzimmern ausdenken. Also, was signalisiert die Frau mit ihrem Auftreten? Was signalisiert sie? Ich komme mal ganz kurz auf die Kleidung zurück. In manchen konservativen Gemeinden ist ja das Tragen von Hosen bei Frauen verboten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte mir manchmal lieber, die Gemeindeleitung, die Ältesten würden eher eine Vorschrift herausgeben über die Rocklänge, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Nicht, also man kann von jeder Seite da vom Pferd herunterfahren. Ja? Wie gesagt, es geht also hier um das Auftreten der Frau, was sie also eben damit signalisiert. Und liebe Geschwister, es ist ein absoluter Trugschluss. Es ist ein absoluter Trug zu glauben, je hässlicher, je nachlässiger, je grauer, je langweiliger, je ungepflegter eine Frau auftritt, desto frömmer ist sie. Das ist ein absoluter Trugschluss. Nicht, das ist ja die Problematik. Das ist ja die Problematik zwischen Sein und Schein. Nicht, dass ich nach außen hin etwas darstelle, was ich von meinem Inneren, was ich von meinem Wesen, was ich von meiner Person gar nicht bin. Nicht? Also beides muss zusammenpassen, liebe Geschwister. Beides muss zusammengepassen. Ja, und dann sagt er jetzt weiter, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Ist ja auch wieder ein Vers, nicht, den man total falsch hören kann oder auch hören will. Nicht der Schwerpunkt, liebe Geschwister, der Schwerpunkt dieses Verses liegt doch nicht darin, dass die Frau nichts tun soll. Ganz im Gegenteil, sie soll ja lernen, sie soll ja dabei sein. Nicht, denken wir an das gute Beispiel der Maria, nicht, die zu Jesus Füßen lag, die zuhörte und lernte. Nicht, denken wir an Lydia in Philippi, nicht, die dem Paulus zuhörte und lernte. Nicht nur war das kulturell damals nicht absolut revolutionär. Nicht diese Gleichwertigkeit, man kann schon fast sagen, diese Gleichwertigkeit der Frau auf geistlicher Ebene. Nicht damals zur Zeit Jesu Christi im Judentum und in der griechischen Kultur völlig undenkbar. Heute bei uns natürlich etwas Selbstverständliches, nicht, dass diese Gleichartigkeit oder diese Gleichwertigkeit der Frau auf der geistlichen Ebene. Aber er sagt jetzt eben weiter, in der Stille und mit aller Unterordnung. Ja, also mit, ja, was heißt jetzt mit aller Unterordnung? Mit freiwilliger, bewusster Unterordnung. Und was Unterordnung praktisch in der Ehe bedeutet, das hat ja der Apostel Paulus im Epheserbrief, im Kapitel 5 ab Vers 21 deutlich gemacht. Was das jetzt in der Gemeinde bedeutet, das sagt er jetzt hier. Das sagt er jetzt hier. Nicht, dass die Frau also nicht die Leitung anstreben soll, weder offiziell noch inoffiziell, dass die Frau die Gemeinde nicht aktiv lehren soll. Das sagt er also hier. Nicht, und ich denke schon, dass die Frau damit einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet, ja, zur Stabilität und zum Frieden in der Ehe, in der Familie und in der Gemeinde. Und ich denke auch, dazu gehört ein großes Maß an innerer Stärke und gehört auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, dieser Unterordnung zuzustimmen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Wenn es um Unterordnung der Frau geht, es ist keine Bewertung der Frau, keine negative Bewertung der Frau, gar nichts damit zu tun, sondern es ist eine von Gott vorgegebene, aber gute, anspruchsvolle Aufgabe der Frau. Das müssen wir mal ganz klar so sehen. Ja, und jetzt geht er noch etwas näher darauf ein, nicht, dass die Frau also nicht diese Führungsrolle da übernehmen soll in der Gemeinde, dass sie nicht aktiv lehren soll, indem er also jetzt hier sagt, einer Frau aber gestatte ich nicht, dass sie lehre und nicht, dass sie des Mannes Herr sei. Also, dass sie herrscht, führt oder die Führungsrolle an sich reißt. Und diese Lehrvorgabe, liebe Geschwister, ist nicht zeitbedingt. Das ist keine freundliche Aufforderung zur Diskussion. Das ist auch kein guter Rat, den man annehmen, den man verwerfen oder den man ergänzen kann. Sondern das ist so festgelegt. Nicht? Das ist so im Sinne Gottes. So im Sinne Gottes, wenn er das so sagt. Und er wird wissen, warum. Und wir wahrscheinlich auch. Was heißt jetzt hier lehren? Nun hat ja Lehren im neutestamentlichen Sinne eine große Bandbreite. Lehren kann also jetzt heißen, dass ich die Botschaft, dass ich das Evangelium weitersage, dass ich es verkündige. Lehren kann aber auch heißen, nicht dass ich gerade zum Glauben gekommene Christen unterweise, weiterhin unterweise. Lehren kann natürlich auch heißen, dass ich die Botschaft vertiefe. Wenn es jetzt in Apostelgeschichte 18, Vers 26 heißt, dass Priscilla und Aquila den Apollos unterwiesen haben, und wenn der Apostel Paulus, den Vers haben wir vorhin schon mal erwähnt, Titus 2 in den Versen 3 und 4, die älteren Frauen mit einem Lehrauftrag entlässt. Er aber hier sagt, dass ich es einer Frau nicht gestatte zu lehren, dann ist das kein Widerspruch. Dann ist das kein Widerspruch. Warum? Was ist wirklich hier der entscheidende Punkt? Wo es eine Lehre gibt, die die Unterordnung gegenüber dem Mann untergräbt, unterläuft, da sagt der Apostel Paulus nein. Lehre in autorisierter Form nicht ist in öffentlichen Gemeindeveranstaltungen, wo also eben Männer zugegen sind, allein den Brüdern vorbehalten. Nicht und so hat Jesus Christus seine Jünger gelehrt, nicht so hat der Apostel Paulus seine Gemeinden gelehrt, nicht und so soll jetzt der junge Timotheus in den Kreis dieser Lehrer eintreten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, warum soll das so sein, wie er das hier in Vers 12 schreibt? Nicht, und da gibt er uns ja die Begründung an. Und zwar die Begründung in den beiden Versen 13 und 14, wo er sagt, denn Adam ist am ersten gemacht und danach Eva. Und Adam ward nicht verführt, die Frau aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt. Und auch hier, was kann man nicht alles Falsches bezüglich der Frau hier herauslesen? Nicht, dass uns da Argumente entgegengeschleudert werden, wie das ist eine Abstufung der Frau, das ist eine Abwertung der Frau, nicht, das ist eine besondere Strafe für die Frau. Und dann kommen die Leute noch an und sagen, ja, die Frau hat eine größere Nähe zur Sünde und. Nur der Apostel Paulus sieht das leider nicht so. Er sieht das nicht so, weil nämlich seine Begründung eben nicht zeitbedingt ist, sondern sie ist heilsgeschichtlich. Das heißt, wir haben es hier mit einem Prinzip zu tun, das gilt, solange die Erde besteht. Diesem Prinzip haben wir es hier zu tun, was die ganze Frauenfrage eben anbetrifft. Nicht, und wenn sich trotzdem jemand daran ärgert, wenn das trotzdem jemandem nicht passt, nicht, dann müssen wir ihm sagen, dass er sich dann mit seiner Beschwerde an den Heiligen Geist wenden muss. Denn dieser hat es schließlich so gewollt, dass diese Begründung hier aufgenommen worden ist. Und dann können wir ihm aber gleichzeitig versichern, du wirst mit deiner Beschwerde beim Heiligen Geist nichts ausrichten. Nicht, und die Begründung des Apostel Paulus ist ja eine zweifache. Nicht, die erste Begründung ist die Schöpfungsordnung. Nicht, also dass wir wissen ja, nicht Adam wurde als erster geschaffen und ihm wurde also vom lebendigen Gott die Führungsrolle nicht übertragen. Nicht, dann wurde Eva ihm als Gehilfin zur Seite gestellt. Das ist so und das bleibt so Gottes Wille. Das ist der erste Grund, warum das so ist, wie es in Vers 12 gesagt wird. Der zweite Grund ist der Sündenfall. Was macht Eva? Eva reißt die Führungsrolle an sich. Sie ergreift sozusagen das Gesetz des Handelns und versucht, den Adam auf ihre Linie zu bringen. Und was macht Adam? Adam lässt sich führen. Er lässt sich verführen, nicht, man muss sagen, er leugnet sozusagen seine Verantwortung. Er nimmt seine Führungsrolle, die er von Gott übertragen bekommen hat, nicht wahr. Er nimmt sie also nicht wahr. Aber zur Verantwortung gezogen von Gott wird wer? Der Adam. Nicht? Er ist für Gott sein erster Ansprechpartner. Er, der Adam, muss für sein Haus gerade stehen. Ja? Das sind also wirklich diese beiden Gründe und diese beiden, Adam und Eva, von den beiden wird genau das, was Gott wollte, damals total auf den Kopf gestellt. Eva führt, Adam lässt sich führen bzw. verführen. Und liebe Geschwister, seitdem ist das bis heute ein ganz beliebtes Spielchen, das die Nachkommen des Sündenfalls fortschreiben. Nämlich diese Verwischung von Mann und Frau und die Vermischung der Aufgaben von Mann und Frau. Nicht, also so total neu ist Gender Mainstream nun auch wieder nicht. Nicht, also hier haben wir schon die ersten Ansätze. Nicht, also die Verwischung von Mann und Frau und die Vermischung der Aufgaben von Mann und Frau. Die Verwischung der Unterschiede von Mann, so muss man es genau sagen, von Mann und Frau. Und die Vermischung nicht der Aufgaben von Mann und Frau. Also so total neu ist dieses System heute da nicht. Ja, und jetzt kommt noch der letzte Vers, der auch noch so ein bisschen skurrile Gedanken schon hervorgebracht hat, wenn man sich mal so mit einigen Auslegungen da beschäftigt. Nicht dieser letzte Vers, wo es da heißt, sie aber wird selig werden durch Kinder zeugen, so sie, das ist ja auch interessant, da heißt es erstmal, sie wird selig werden, also sie, Singular, die Frau. Und dann heißt es, so sie bleiben, da ist plötzlich Plural. Und da haben sich auch manche gefragt, wer ist denn jetzt mit sie gemeint, die Frauen oder die Kinder? Nicht so, sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Nicht, das ist auch wieder so ein Vers, den du total falsch hören kannst. Nicht, du kannst wirklich auch hier sagen, das ist wieder ganz typisch Paulus, nicht wieder einmal die Männer und dann haben wir da die Frauen im Sinne des 3K-Modells Kinder, Küche, Kirche. Nicht, das haben wir ja auch alle schon gehört. Nicht, das ist ihr Revier, da kann sie bleiben, da kann sie sich tummeln und so weiter und so fort. Was für eine Ungleichbehandlung. Und dann verbindet man noch das Seligwerden mit dem Kinderbekommen. Fehlt nur noch die Frage, ab wie viel Kinder das dann gilt. Ja? Und also vollkommen skurrile Gedanken kommen da hoch. Natürlich muss man sich jetzt fragen, wie hat der Apostel Paulus dieses Seligwerden gemeint? Wie hat er das jetzt wirklich gemeint? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau. Es gibt zwei, also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Das Seligwerden kann man wirklich im klassischen Sinne verstehen von Errettung. Nicht, dass also der Apostel Paulus damals den Frauen gesagt hat und den Frauen heute sagt, wenn das eure Bestimmung vom Vater ist, dass ihr heiraten sollt, dass ihr Kinder bekommt und dass ihr eine Familie habt mit all den sich daraus ergebenden Verpflichtungen. Wenn ihr in dieser göttlichen Berufung lebt, dann reicht das vollkommen aus für euer Heil. So kann man es natürlich verstehen. Ja? Also wenn ihr von Gott so berufen worden seid, zu heiraten, Kinder zu bekommen, Familie zu gründen und so weiter, nicht, wenn ihr in dieser göttlichen Berufung lebt, dann lasst euch darin nicht verunsichern. Lasst euch diese Berufung nicht vermiesen, sondern das reicht vollkommen aus für euer Heil. Und so etwas Ähnliches vom Inhalt her sagt ja einige Kapitel weiter der Apostel Paulus dem Timotheus. Er sagt ja zu ihm, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und dann heißt es weiter, so wirst du selig werden. Das heißt also, so wie der Timotheus die Aufgabe hatte, an der Lehre festzuhalten, dran zu bleiben, Standpunkte zu beziehen, nicht so sagt der Apostel Paulus den Frauen, ja, wie gesagt, lasst euch diese göttliche Berufung, lasst euch sie nicht verunsichern, lasst euch diese Berufung nicht vermiesen. Also so kann das Seligwerden einmal auch verstanden werden. Man kann aber auch das Seligwerden im Sinne von vor etwas bewahrt, von etwas befreit werden verstehen. Nicht, dass man sich also fragt, wovor soll die Frau bewahrt werden, wovon soll die Frau also befreit werden. Wenn wir da natürlich wieder an den Sündenfall denken, dann muss man also sagen, dass die Frau also wirklich von dem Makel befreit werden soll, dass die Urahnen die Menschheit zum Sündigen veranlasst haben. Und sie soll befreit werden von dem Drang, den Mann unterzubuttern und die Führungsrolle an sich zu reißen. Also so könnte man es eben auch verstehen. Und wie soll das geschehen? Ja, wie soll das geschehen? Dadurch, dass die Frau, ja, es hört sich jetzt ein bisschen, ja, ich sag's mal so, dass die Frau fromme und gottesfürchtige Kinder heranziehen soll. Also so könnte man dieses Seligwerden verstehen. wie der Apostel Paulus das nun genau gemeint hat, weiß ich nicht. Vielleicht von beiden etwas. Aber ich denke auch das Zweite ist nicht unbedingt falsch. Ja, wenn der Apostel Paulus damals zeitbedingt geschrieben hätte, dann wären diese Verse wohl niemals entstanden. Und liebe Geschwister, lasst uns das bitte als Gemeinde festhalten. Lasst uns das bitte festhalten, nicht dass wir uns nicht von den Ordnungen Gottes abkehren. Nämlich dann kommen wir wieder ganz genau in das Desaster des Sündenfalls hinein. Nicht damals wurden die Rollen zum ersten Mal vertauscht. Damals wurden die Rollen zum ersten Mal vertauscht und der Frau eine, ja man muss schon sagen, eine Last aufgebürdet, eine Last aufgelegt, die nach dem Willen Gottes nicht eigentlich der Mann zu tragen hat. Nicht? Und lasst uns das wirklich als Gemeinde festhalten. Und wenn die Frau wirklich diese göttliche Berufung, diese göttliche Bestimmung dazu steht, wenn sie dazu Ja sagt, dann wird der lebendige Gott auch, sage ich mal, durch die Frau der Gemeinde Segen geben. Und die Frau selbst wird dann auch eine besondere Geborgenheit, eine besondere Zufriedenheit und auch eine besondere Freude erfahren. Ich hoffe, dass es etwas verständlich geworden ist. Ich hoffe, dass ich das ja auch mit dem nötigen Feingefühl darbringen konnte. Es war für mich Neuland, aber es war eben ein spannendes Thema. Und man muss ja sagen, es war halt dran, ja. Man kann nicht einfach sagen, so, das überspringen wir, das gefällt uns nicht, das Thema. Machen wir beim nächsten Kapitel weiter. Nein, es war dran. Ja, ich denke, dass wir uns nochmal zu einer kleinen, kurzen Gebetsgemeinschaft erheben.